Wir kommen weg von den Verstrickungen der deutschen Wirtschaft in die iranische Wirtschaft und widmen uns wirklich dem aktuellen politischen Tagesgeschehen. Denn gestern wurde endgültig vom iranischen Wächterrat das Wahlergebnis dieser umstrittenen Präsidentschaftswahl bestätigt. Damit bleibt Mahmoud Ahmadinejad wohl Präsident des Iran. Die Aussichten auf eine baldige Demokratisierung, die scheinen also zu schwinden und Teheran rückt auf den Nachrichtenseiten im Internet kontinuierlich nach unten. Trotzdem hat sich Simon Emmerlich aus unserem Politikressort gestern mit dem Iran-Experten Michael Bauer vom Zentrum für angewandte politische Wissenschaft unterhalten und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Simon.
Hallo Jana.
Es scheint ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, doch beim alten Präsidenten Ahmadinejad in Iran zu bleiben und auch die Proteste haben nicht mehr ganz die Strahlkraft wie noch letzte Woche. Konntest du denn jetzt in dem Gespräch mit Michael Bauer gestern überhaupt noch irgendwas Neues erfahren?
Ja, also auf alle Fälle. Zum Beispiel habe ich mit Michael Bauer nochmal gesprochen, wie er denn die beiden Kontrahenten Mousavi bzw. Ahmadinejad einschätzt. Und im Westen war ja unter Umständen das Bild entstanden, dass Oppositionsführer Mousavi ein absolut demokratischer Reformer sein könnte.
Sein könnte, ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns doch gleich mal an, was Michael Bauer zu dieser Thematik sagt, also zu Oppositionsführer Mousavi.
Mousavi ist eher nolens volens in die Rolle des Oppositionsführers geraten. Er gehört genauso wie Ahmadinejad dem konservativen Lager an, ist dort allerdings einer eher pragmatischen konservativen Strömung zuzurechnen und würde sich von Ahmadinejad insbesondere im Bereich der Innenpolitik, der kulturellen Freiheiten und im Bereich der Wirtschaftspolitik unterscheiden.
Also da kann man dann wahrscheinlich sagen, dass es für den Westen mit Sicherheit einfacher geworden wäre mit Mousavi. Er hätte zwar ähnliche Positionen gehabt wie Ahmadinejad, zum Beispiel beim Atomprogramm oder auch bei der Nichtanerkennung Israels, was ja immer ein ganz großes, wichtiges Thema war und ist. Allerdings wäre der Ton mit Sicherheit weniger aggressiv gewesen als mit Ahmadinejad, oder?
Ja, also das stimmt. Und allerdings muss man aber auch einfach bedenken, dass Mousavi schon mal Präsident war in Iran. Und in dieser siebenjährigen Amtszeit, das war während des Iran-Irak-Krieges, also da hat es so viele Verhaftungen gegeben wie noch nie zuvor eigentlich. Und deshalb jetzt mit Mousavi auf eine völlige Öffnung oder gar Abschaffung des islamischen Gottesstaates jetzt zu hoffen, das wäre doch wirklich unrealistisch gewesen.
Wenn wir schon von Öffnung sprechen, wie hoch schätzt du denn die diplomatischen Einflussmöglichkeiten der USA oder Europas ein?
Also wie man sieht, sind die eigentlich derzeit sehr gering. Und das ist auch immer problematisch einfach, sich in die innenpolitischen Belange eines anderen Landes einzumischen. Und da wird dann auch so schnell in der Bevölkerung eben vom westlichen Hochmut gesprochen. Und Michael Bauer hat mir aber noch eben andere Beispiele genannt, warum sich der Westen jetzt eher zurückhaltend verhalten hat.
Jede Einmischung des Westens wäre sofort vom Regime missbraucht worden, um die Oppositionsbewegung als westliche Marionette darzustellen. Und hinzu kommt noch eine sehr realpolitische Überlegung, nämlich, dass man wohl damit rechnete und damit rechnen musste, dass Ahmadinejad, also der neue Präsident, weiterhin Präsident bleiben wird und man mit ihm dann in späteren Verhandlungen wird umgehen müssen. Und man wollte diese Verhandlungen nicht noch weiter schweren, als sie ohnehin sein werden.
Ja, es bleibt abzuwarten, wie schwer die Verhandlungen sind. Und es ist auch klar, dass die Menschen sich wirklich auflehnen wollten. Warum die Menschen aber überhaupt auf die Straße gehen oder gegangen sind und wie eine mögliche Zukunft des Iran aussehen könnte, darüber sprechen Simon und ich gleich weiter in etwa 3 Minuten. M94.5, das heißt, ihr hört das Plenum heute mit mir, Jana Lotze, und mit Simon Emmerlich aus dem Politikressort, der auch bei mir im Studio ist. Wir haben uns gerade schon unterhalten über die Situation im Iran und wollen jetzt ein bisschen auf die Protestbewegungen zu sprechen kommen, die uns die letzten Wochen hier auch im sogenannten Westen in Atem gehalten haben. Simon, wenn man sich andere erfolgreiche Protest- oder eigentlich erfolgreiche Protestbewegungen anschaut, zum Beispiel hier bei uns in Deutschland, also in der ehemaligen DDR, in Portugal oder in der Ukraine, dann kommt zu der immensen politischen Unzufriedenheit mit dem herrschenden System meistens auch eine Unzufriedenheit mit den persönlichen Lebensumständen dazu.
Ja, und in der DDR zum Beispiel war das eben ganz einschneidend, die Einschränkung der Reisefreiheit. Aber vereinfacht könnte man auch sagen, jetzt in einer Diktatur, wo es an allen Menschen wirklich gut ginge, gäbe es ja auch keine Proteste auf der Straße. Und eben also noch vor der politischen Unzufriedenheit kommt eigentlich zunächst die Unzufriedenheit mit den persönlichen Lebensumständen. Und in Iran ist es auch so, dass es da den Leuten eben nicht um das Atomprogramm oder das Verhältnis zu den USA oder den Palästinenserkonflikt geht. Also das interessiert die Leute eigentlich gar nicht. Es geht um konkrete Fragen, also wo bekomme ich Arbeit her? Wie kann ich ein Stück Land bekommen, um meine Familie zu ernähren? Oder welche Schule können meine Kinder besuchen? Und das sind vor allen Dingen auch dann die Fragen, die den Mittelstand interessieren, die jetzt auf der Straße sind. Die Fragen hängen aber alle mit der katastrophalen Wirtschaftspolitik von Präsident Ahmadinejad zusammen. Und was da so in den letzten Jahren geschehen ist, das hat mir Michael Bauer erklärt.
Ahmadinejad hat die erheblichen Erlöse aus dem Öl- und Erdgasgeschäft der letzten Jahre nicht genutzt, um nachhaltige Wirtschaftspolitik zu betreiben, sondern um groß angelegte staatliche Ausgabenprogramme zu starten, die kein wirtschaftliches Wachstum im Land generiert haben, sondern zu einem rasanten Anstieg der Inflationsrate führten. Und er konnte damit auch nicht die hohe Jugendarbeitslosigkeit oder die hohe Arbeitslosigkeit in Iran insgesamt senken. Im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit ist weiter angestiegen.
Also es sind wie oft bei Wahlen halt innenpolitische Faktoren entscheidend und die Wirtschaftspolitik trifft die Menschen natürlich immer sehr unmittelbar. Trotzdem haben wir ja, auch wenn es eigentlich innenpolitische Fragestellungen sind, schon das Gefühl, dass diese Wahl uns im Westen hier wirklich auch betrifft. Wenn wir uns also jetzt mit dem neuen alten Präsidenten Ahmadinejad anfreunden müssen, wie könnte man dann dafür sorgen, dass Iran aus der politischen und wirtschaftlichen Isolation herausgelangt, beziehungsweise vielleicht sogar zu einem Stabilisationsfaktor in der Region werden könnte, den man ja dringend bräuchte?
Also hier spricht Nahostexperte Michael Bauer von einer Politik der kleinen Schritte und er sieht vor allen Dingen Möglichkeiten der Annäherung, also auf weniger festgefahrenen Gebieten, wie zum Beispiel eben das Atomprogramm, sondern dass man sich eben konzentriert auf zum Beispiel die gemeinsame Stabilisierung des Irak oder den gemeinsamen Kampf gegen die Taliban in Afghanistan, wo Iran und USA und der Westen ähnliche Interessen vertreten, oder auch zum Beispiel die Sicherung der Seegebiete, wo Iran zum Beispiel auch Schiffe jetzt an den Golf von Aden gesendet hat. Und auf diesen Punkten könnte man mit Sicherheit aufbauen, um dann eben diese festgefahrenen Punkte vielleicht ein wenig aufzulockern.
Das heißt, man sollte vielleicht, oder es wäre eine Möglichkeit sozusagen, die strittigen Fragen ein bisschen hinten anzustellen, den Schwerpunkt der Zusammenarbeit zu verlagern und zu schauen, dass man erstmal wieder irgendwie in die Lage kommt, dass man miteinander sprechen kann. Okay, Simon, dann danke ich dir sehr herzlich für deine Einschätzung zu der Lage im Iran. Und wir machen weiter mit The Mars Volta und Kurtopaxi.